Der Beginn der Elektromobilität war für mich der Moment, der total spannend war. Also vor 13 Jahren, wie das bei uns begonnen hat. Und da waren halt die, die dran geglaubt haben und die, die halt, halt zugeschaut haben und gesagt, schauen wir mal, ne?
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo und mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen und servus Thorsten.
Servus Peter, herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen, schön, dich wiederzusehen. Hey, erzähl, wie geht's dir?
Du, mir geht's sehr gut.
Und ich weiß, dir geht's hervorragend. Du kommst nämlich mal wieder vom Snowboarden. Wir haben es jetzt ja ein paar Wochen ausgelassen, dieses ständige über den Sport reden. Jetzt kommen wir nicht dran vorbei, oder?
Wir kommen definitiv nicht dran da vorbei. Und ich glaube, es ist aber fast ein bisschen Einleitung ins Thema, weil ich war jetzt 4 Tage am Pitztaler Gletscher. Und ich fahre seit mittlerweile fast 15 Jahren zum Pitztaler Gletscher, alleine oder mit Family. Ich mache dort immer beim Freeride-Contest mit. Und diesmal war Sonnenschein und wirklich super coole Bedingungen. Aber man kann natürlich am Gletscher irgendwo Klimawandel in Echtzeit erleben, weil das erzähle ich dann immer meinen Kids dort, wo ich vor 15 Jahren runtergefahren bin über den Gletscher. Da sind halt jetzt, da ist nur noch Geröll, gell? Da ist der Gletscher einfach in der Höhe um 10, 20, 30 Meter verschwunden und in der Tiefe dann um hunderte Meter. Und das ist schon krass, wenn man das erlebt, gell?
Ja, vor allem, dass wir das ja so in unserer Lebenszeit miterleben. Ja. Also solche Änderungen, also dass meine Eltern davon erzählt haben, dass der Winter früher anders war, okay. Aber ich halte mich heute noch für gar nicht so alt. Aber jetzt können wir wirklich sagen, naja, der war vor 15 Jahren anders. Das ist ja schon krass.
Ja, das ist krass und ich kann das irgendwo Jahr für Jahr miterleben. Und damit bin ich ja auch, aber auch beruflich großer Verfechter und Freund der Energiewende, um dem Klimawandel da vielleicht trotzdem noch ein bisschen entgegenwirken zu können. Und das leitet, glaube ich, in das Thema heute ganz gut ein. Energiewende hat ja auch sehr viel mit Automobilindustrie zu tun. Wir hatten da auch schon den einen oder anderen Gast bei uns im Podcast und haben immer wieder mal besprochen, dass sich die Automobilindustrie ja durchaus in einer Krise befindet. Sie befindet sich aber auch in einer tiefgreifenden Transformation. Transformation hat auch mit Menschen sehr viel zu tun und ich glaube, da hat unser heutiger Gast, kann dazu beidem, also Transformation und Menschen, sehr viel Auskunft geben. Lieber Thorsten, wer ist denn bei uns heute im Call?
Ja, genau. Transformation soll so ein bisschen das Thema sein. Mal schauen, wie sehr wir da eintauchen können. Wir haben jemanden eingeladen, eine sehr liebe Kollegin, die ich vor einer gewissen Zeit mal als wahnsinnig enthusiastische Rednerin habe erleben dürfen und die mir seitdem im Gedächtnis geblieben ist, die tagtäglich in ihrem Hauptberuf an der Transformation der Automobilindustrie arbeitet. Und wenn ich die richtig einschätze, sieht es gar nicht so sehr als Risiko, sondern auch als große Chance empfindet mit allen Herausforderungen, die damit einhergehen. Und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Patricia Valentini. Schön, dass du bei uns bist, Patricia.
Danke für die Einladung, Thorsten und Peter. Ich freue mich sehr.
Hallo, Patricia. Wunderbar und schön, dass du bei uns bist. Patricia, die erste Frage ist ja quasi Standard und klassisch, sei so lieb und stell dich doch einfach mal vor. Und ich hau gleich eine Zusatzfrage da rein. Kannst du auch mal ein bisschen einen Überblick geben, was denn jetzt Richtung Transformation bei dir im Unternehmen wirklich passiert, auch technologisch? Das würde mich sehr interessieren.
Viele Fragen. ich bin vor 54 Jahren in Wien geboren. Und meine Familie ist aus Italien ausgewandert und das heißt, ich habe einen Migrationshintergrund und ich liebe mein Wien und ich liebe auch mein Italien. Ich fühle mich persönlich als Europäerin und bin ein Mensch, der mit 6 Sprachen aufgewachsen ist und in so einer sehr internationalen Welt unterwegs ist, schon von Anfang an, seit man mich in irgendeine Wiege gelegt hat. Und meine Eltern, also unsere Familie hat ein Familienunternehmen. Dieses Unternehmen besteht seit 1881 in Wien. Es ist ein sehr altes Unternehmen und da habe ich so meine ersten Schritte gemacht in der Welt der Wirtschaft, neben meinem Wirtschaftsstudium in Wien und Australien. Und ich hatte das Glück, eben ein Sommersemester in Australien machen zu dürfen. Und damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, war Ökotourismus federführend in Australien zum Vorfinden, wo ich mich auch spezialisiert habe. Und da bin ich zum ersten Mal mit Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen. Und eine Professorin, die Shirley, hat mit der Erklärung eines Wortes in meinem Kopf was verändert. Sie sagte und fragte uns, woher kommt eigentlich das Wort Ökonomie? Und das kommt aus dem griechischen Oikos. Und Oikos steht für Haus. Und fürs Haus waren eigentlich meistens die Frauen verantwortlich, was so im Haus alles passiert. Und wir haben diese Wurzel sowohl in der Ökonomie als auch in der Ökologie. Und Ökologie ist halt das große Haus der Welt. Und die Ökonomie ist auch ein Haus, nämlich das Wirtschaften. Und als ich diese Verbindung erkannt habe, habe ich richtig Gänsehaut gehabt. Ich war sehr berührt und das ist mir wirklich zu Herzen gegangen. Und damals habe ich im Bereich Tourismus, wo ich eben meine Spezielle hatte, mir viele Fragen gestellt, was kann man hier anders machen? Und die Antwort war darauf Ökotourismus. Und später dann, als ich in die Autobranche kam, war das die Kreislaufwirtschaft. Für mich persönlich. Und das ist die größte Transformation, persönlich finde ich, ja, in jeder Art der Wirtschaft, weil Kreislaufwirtschaft betrifft nicht nur die Autobranche, es betrifft jede Art des Wirtschaftens und da können wir richtig viel richtig machen und nachhaltig zum Wohle der Erde. Ja. Ja. Und das macht dann einen betroffen, ne? Weil da so viel Lösungsansätze drinnen sind. Ja, vielleicht noch zu meiner Person, was für mich auch noch wichtig war. Ich war im Leistungssport. Ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht und während meines Studiums habe ich Aerobic unterrichtet. Ich habe die Lizenz des Aerobic-Trainers absolviert und nebenbei eben Aerobic unterrichtet. Und meine Erfahrung im Sport, weil ich mit 4 Jahren begonnen habe, prägt mich eigentlich mein ganzes Leben. Sport bedeutet sehr viel mit sich selbst auskommen können, mit den eigenen Grenzen, bedeutet aber auch im Team das zu reüssieren und das meiste herauszuholen. Und hätte ich diese Sporterfahrung nicht gehabt, weiß ich nicht, wo ich gewesen wäre. Also das ist richtig wichtig für mich. Und weil ich das 20 Jahre gemacht habe, war das prägend. Ja, so viel zu meiner Person.
Müssen wir Aerobic irgendjemandem erklären? Wir sind alle so ähnliches Alter. Peter ist ein bisschen jünger als wir beide. Also für alle, die es nicht mehr wissen, das war in den 80ern das was jetzt Yoga ist. Ich bin damit aufgewachsen, ja, also ich habe das nie gemacht. Aber natürlich war in der Zeit Aerobic um uns überall herum, ja. Die Kleidung war furchtbar.
Genau. Vor allem für die Damen.
Vor allem für die Damen, ganz genau. Ja. Danke, dass du dich mal vorgestellt hast, vor allen Dingen auch so mit deinen Wurzeln, weil wir die ja beinahe übersprungen hätten. Also wenn wir uns anschauen, mit wem reden wir, dann schauen wir natürlich so ein bisschen mal das LinkedIn-Profil durch und da stehen so die klassischen Lebensläufe. Aber da steht das, was du gerade erzählt hast, gar nicht so genau drin. Und das finde ich eben doch ganz spannend, weil es wahrscheinlich auch so ein bisschen erzählt oder vorgeprägt hat, wie du deinen Weg gegangen bist. Ich würde aber trotzdem sehr gerne jetzt in deinen Automotive-Werdegang mal reingehen. Also erstmal habe ich verschlampt, deine Position überhaupt vorzustellen. Also Patricia ist Head of Energy bei Renault Österreich, aber da kannst du gleich mehr zu sagen. Was ich ja ganz spannend finde, wenn ich mir das anschaue, dass du in einem ganz klassischen Bereich begonnen hast. Also da habe ich irgendwo gelesen, Product Management für Ersatzteile, Gebrauchtfahrzeuge. Also das ist ja noch klassischer Anfang 2000er Jahre Automobilindustrie geht ja gar nicht mehr. Und jetzt hast du eine Zeit lang, ich glaube, die E-Mobilitätsagenten dort geleitet, bist jetzt Head of Energy. zeigt vom Titel schon, dass sich ja dein Arbeitgeber anders orientiert, dass du das in deiner Person unterstützt. Führ uns doch mal so durch deinen Lebenslauf. Wie passt Transformation deines Arbeitgebers da rein? Wie seid ihr da zusammengekommen? Ich nehme an, die haben dich gesucht und gefunden oder gewusst, da gibt es jemanden, die kann das gut unterstützen. Erklär uns mal, wie das gekommen ist und wie dieses Thema Transformation dich da eigentlich verfolgt.
Mein Großvater hat Steyr Fiat aufgebaut in Österreich. Und das Automobil hat mich mein ganzes Leben begleitet. Wenn ich meinen Großvater besuchen ging, musste ich in die Werkstatt. Und da habe ich schon die Düfte genossen. Also ich habe sie als sehr angenehm empfunden, die verschiedenen Düfte, die diese Ersatzteile hatten. Und als ich dann fertig studiert hatte, ich war immer fasziniert von Mobilität. Und ich habe stundenlang zum Beispiel Ampeln mir angeschaut und einfach nur geschaut, den Fluss von Autos, die fahren und stehen und wieso entsteht Stau. Und das hat mich total fasziniert. Und ich bin eine Frau und als Frau ins Automobil einzusteigen ist was Besonderes. Das ist vor 25 Jahren nicht so gewesen wie jetzt. Und ich sage mal ein Stück weit, das muss man sich trauen. Und ich hatte da einige Ziele vor Augen. Zum einen diese Liebe zur Mobilität, die Faszination der Mobilität. Es gibt ganz viele Aspekte der Mobilität. Zum anderen Mobilität und Frau. Und was kann ich da vielleicht verändern? Das wusste ich aber nicht, als ich gestartet bin. Und als ich gestartet bin, war mir klar, ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, für eine Automarke arbeiten, die ich liebe. Und das ist einfach das Auto, das mich damals abgeholt hat, als ich geboren wurde. Und das war ein Renault 5, der jetzt auch wieder fährt. Also voll geprägt, würde ich einmal sagen. zu viele Louis de Funès-Filme wahrscheinlich geschaut, wo Louis im R4 fährt. Also ich hatte immer eine unglaubliche Liebe für alles, was aus Frankreich kam. Und das war klar, es ist Renault. Und ich habe halt in diesem ganz klassischen Bereich begonnen, Ersatzteile. Das ist richtig eingemacht. Ja, das sind die Innereien eines Fahrzeugs. Aber es war super spannend. Ich komme aus der Wirtschaft, also ich komme nicht aus der Technik. Und das muss man sich erobern. Und seit 25 Jahren, ich bin seit 25 Jahren dabei, bin ich jeden Tag in Transformation. Es gibt keine Sekunde, wo Transformation nicht stattfindet. Die Autobranche ist extrem dynamisch. Wir müssen sehr schnell reagieren, wenn es möglich ist. Und wir müssen schnell suchen, wo gibt es Punkte, wo man transformieren muss und kann und sollte. Und da können und sollten die Teams mitmachen, nicht? Und die halt neugierig sind, und ich bin super neugierig, ich bin immer neugierig, und ich bin so der Typ, den kann man in einem Regenwald aussetzen und sagen, find den Weg zurück nach Hause. Also immer dann, wenn es spannend wird, da bin ich dabei. Und deswegen habe ich eigentlich damals mit einer Ersatzteillinie begonnen, aus recycelten Teilen, vor 25 Jahren, die wieder aufbereitet worden sind und die für alle Marken gedacht waren. Also das war extrem visionär, vor 25 Jahren. Also wiederverwenden. Also da war auch schon ein Kreislaufwirtschaftsgedanke drinnen. Und jetzt ist ein gigantischer Druck da, aus verschiedenen Gründen. Wir haben eine Energiewende zu stemmen in Europa. Die Autobranche extrem unter Druck setzt. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben erkannt, dass wir mit Ressourcen in der Welt anders umgehen dürfen. Und ich glaube, Thorsten, du warst dabei, aber ich glaube, der Peter war damals nicht beim Vortrag dabei. Peter, was meinst du? Welche Ressource ist für uns im Autobau die heikelste? Wo wir wissen, die ist ziemlich bald nicht mehr erhältlich.
Puh, Gute Frage, ich kann sie da tatsächlich nicht beantworten. Ich bin immer wieder in der Entwicklung von Batterien involviert, wo man natürlich über seltene Erden sprechen, die ja gar nicht so selten sind, aber deren Abbau kritisch ist und wo wir uns in Europa eine große Abhängigkeit von China und von anderen Ländern aufgebaut haben. Aber beantworte bitte die Frage für mich.
Kupfer.
Kupfer,
Und Kupfer haben wir im Düngemittel, wir haben es im Medikament, wir haben es in unseren elektronischen Geräten. Also das ist ein Metall, das richtig sensibel ist. Und das ist jetzt nur eine Ressource. Also wie können wir Objekte für uns Menschen bauen mit Stoffen, die endlich sind? Und wir haben erkannt, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen, ja. Weil Peter und Thorsten, wir wollen ja nicht nur die Sachen für uns produzieren, wir wollen ja, dass die Kinder und die Enkelkinder das ja noch auch können. Ne? Also daher ist die Autobranche hier, hat sie auch Druck. Nicht? Wenn die Ressourcen nicht da sind, können die Fahrzeuge, so wie wir sie gewohnt waren zu bauen, einfach nicht gebaut werden. Und hier gibt es mehrere Wege, die man bestreiten kann. Es muss aber sich rentieren, ne? Das ist das Allerwichtigste dabei. Mhm. Und hier gibt die Kreislaufwirtschaft eine Antwort. Die Energiewende, die wir stemmen müssen mit den erneuerbaren Energien, bringt uns in Richtung Elektromobilität, weil eine erneuerbare Energie, die erzeugt wird, wie zum Beispiel PV-Strom, sich wunderbar in einem Speicher speichern lässt, der auf Rädern ist, nicht? Also das muss nicht unbedingt ein stabiler, statischer, stabiler Speicher sein, sondern es könnte ja auch ein fahrender Speicher sein, was ja ein E-Auto ist. Und das macht alles extrem spannend. Und ich denke mal, die nächsten 10 Jahre werden uns sowas von nicht langweilig werden. Wir haben so viel Arbeit, so viele Lösungswege zu finden, bei so vielen Fragen, die wir beantworten müssen. Es ist richtig spannend, die Zeit.
Patricia, kannst du das vielleicht ein bisschen noch weiter konkretisieren? Das war auch meine Frage ganz eingangs, weil ich komme ja aus der Automobilwelt und früher war das, früher sehr einfach. Der OEM entwickelt und fertigt das Auto, der Händler verkauft dann an den End-User und das ändert sich ja mittlerweile massiv. Früher war quasi der Autohersteller, jetzt wird man zunehmend zum Energieanbieter, zur Mobilitätsplattform. Ganz konkret, was macht denn Renault in dem Zusammenhang, was bietet ihr an? Vielleicht ganz kurz nur, wir sind ja Leadership-Fokus, aber das würde mich trotzdem massiv interessieren. Ja.
Also ich nehme nur ein Beispiel heraus. Renault hat einen Produktionsverbund geschaffen, der sich Electricity nennt. Wir haben in einem Radius von 300 Kilometern in Frankreich 80% unserer Lieferanten angesiedelt. Ein Fahrzeug kann innerhalb dieses Verbunds mit mehreren Werken, die kurzgeschlossen sind und Gigafactories, wo Batterien gebaut werden, innerhalb von 9 Stunden gebaut werden. Mit 80% europäischer Kraft, einfach weil die Lieferanten da angesiedelt sind. Das heißt, fahr nicht fort, kauf im Ort. Das ist diese eine Zauberformel, die hier aufgeht. Und das Zweite ist, wir haben ein eigenes Kreislaufwirtschaftsunternehmen namens The Future is Neutral, wo wir in sogenannten kurzen Schleifen, das bedeutet, wir bringen das Rezyklat, also ein recyceltes Material, bringen wir sofort in die Produktion zurück. Und das ist eine kurze Schleife. Und dadurch können wir Zeit, Kosten und Energie sparen und auch die Ressource überhaupt haben. Und diese Rezyklate werden beim Fahrzeugbau verbaut. Jetzt haben wir 85% Recyclingfähigkeit unserer Fahrzeuge im Durchschnitt. Das ist variiert dann noch von Modell zu Modell. Aber wir haben bereits Rezyklate drinnen. Also zum Beispiel der Renault 5 ist mit 25% Rezyklaten gebaut. Und das heißt, wir müssen diese Rohstoffe nicht mehr aus der Mutter Erde herausreißen. Das ist richtig schwierig, das zu schaffen. Da sind ganz viele Flüsse, die man koordinieren muss, überwachen muss. Das Ganze geht nicht ohne einer digitalen Hilfe. Also dahinter ist ein digitaler Zwilling, der die Prozesse abbildet und wo jeder Fluss monitort wird und optimiert wird. Aber auch die Energie muss entsprechend gesteuert werden. In einem Jahr konnten wir bis zu 13% unsere Energie senken. Ja? Aber wie wird die Energie erzeugt? Das kommt noch dazu. Jetzt, wenn wir das Werk in Marokko zum Beispiel hernehmen, das wir haben, da werden viele Fahrzeuge der Marke Dacia erzeugt. Dort können wir CO2-frei produzieren. Also wir produzieren CO2-frei aus Biomasse und Sonne- und Windkraft. In manchen Werken haben wir Photovoltaik oder wir haben Geothermie. Also das ist natürlich von Standort zu Standort unterschiedlich. Und die Renault Group hat zum Beispiel den größten Ökostromvertrag Frankreichs. Das ist natürlich einem Land, das auf Atomenergie setzt, schon etwas Besonderes. Es sind unglaublich viele Punkte, die zu beachten sind, wenn wir eben über Transformation sprechen. Ja, also um das alles unter einem Hut zu bringen, ist schwierig. Ja.
Mhm. Weil es ja technologisch unglaublich herausfordernd und komplex ist, aber auch so viele Gewerke irgendwo ineinander greifen müssen. Und da sind wir ja auch wieder beim Thema Leadership, beim Thema Mensch, wo mich jetzt aufbauend auf das interessieren würde, was bedeutet das für dich persönlich, diese Transformation? Du hast vorher erklärt, vom Ersatzteilgeschäft über Kreislaufwirtschaft und immer wieder neue Anforderungen. Welche Qualitäten und Stärken aus deiner Sicht braucht man da als Führungskraft?
Also da ich 25 Jahre dabei bin und diese Transformation ja miterlebt habe, weil die hat 2008 begonnen. Da wurde wirklich der Samen gepflanzt. Und wir sind, so wie wir halt im Zuge dieses Weges immer mehr Ideen und Visionen hatten, das ist ja nicht etwas, was auf einmal da ist. Das ist etwas, was Schicht um Schicht aufgebaut wird und peu à peu verstanden werden muss, ja, und inhaliert gehört und gedacht gehört in jedem Prozess. Und wir sind ja ein riesiger Konzern in 80 Ländern mit ganz vielen verschiedenen Nationalitäten. Das ist nicht einfach, ja. Und wenn wir heute da sind, ist es, weil wir 2008 begonnen haben. Und wir haben eben klein begonnen, wir haben mit kleinen Schritten begonnen und das ist sicher das Erfolgsrezept gewesen. Und es hat ganz viele Erklärungen dazu gegeben. Also zu der damaligen Zeit war ich Presseattaché. Ich war in der Kommunikation, also eigentlich genau dort, wo man es an die Frau, an den Mann bringen musste. Und da war ganz viel Erklärungsbedarf. Ja. Bitte 2008, erinnert euch, das war eine andere Welt. Wir hatten nicht die Welt, die wir heute hatten. Und wenn wir da von Elektromobilität gesprochen haben, das hat keiner verstanden. Oder Kreislaufwirtschaft, man hat uns schon angeschaut, hä, was ist das? Und das Spannende ist, dass ein Unternehmen diese Durchhaltekraft hat. Man braucht einen langen Atem. Also man muss wirklich die richtigen Businesspläne haben. Man muss beweisen können, dass irgendwann mal auch ein Gewinn abfällt. Nicht, weil sonst tun wir es nicht. Aber man braucht einen langen Atem, weil man ja alles umstellt. Das ist schon ein großer Plan. Und ja, also im Bereich Führung, das ist einfach, Kommunikation ist hier alles. Also ich würde sagen, das wäre das wichtigste Element. Das war für mich das wichtigste Element überhaupt. Mhm. Ja. Kommunikation. Das Zweite sind natürlich dann Rahmenbedingungen, die dann entstehen, die dann einen Korsett quasi geben, wo man dann gewisse Dinge tun muss. Also jetzt haben wir das Fit for 55, den Green Deal. Es gibt auch jetzt schon Kreislaufwirtschaftsregularien in Europa, das Lieferkettengesetz, die Batterieverordnung. Nicht, das sind jetzt alles Dinge, ziemlich rezent sind, unter Anführungszeichen. Aber das sind halt Dinge, die eine gewisse Richtung vorgeben. Aber 2008 gab es diese Richtung nicht.
Mhm.
Ja.
Wenn der Peter und ich so über das Thema Führung sprechen, dann war uns auch bei der Konzeptionierung dieses Podcasts immer klar, Führung ist ja kein Selbstzweck. Also das Beschäftigen damit, wie möchte ich eigentlich führen, wie muss ich führen, welche auch Kultur im Unternehmen möchte ich etablieren. Und das mache ich ja nicht einfach so, weil mir Fahrt ist, sondern das dient ja immer dem Zweck, ein Unternehmen möglichst erfolgreich zu machen, für Klarheit zu sorgen, Ziele auch klar zu definieren. Mir ist in meiner Laufbahn noch nichts Besseres als diese klassischen smarten Ziele untergekommen, weil das eben so schön auch zu tracken ist und darauf kommt es halt eben an, sonst sind wir irgendwie im luftleeren Raum unterwegs. Und du hast auch gerade vorhin schon mal gesagt, naja, es muss sich halt rechnen. Also da spricht vielleicht auch so die Wirtschaftswissenschaftlerin in dir und natürlich der Treiber in einem Wirtschaftsunternehmen natürlich. Und wenn ich jetzt über klassische Ziele nachdenke, dann sind das häufig so Umsatz-EBIT-Ziele. Das ist das, was jeder kennt und was total greifbar und plakativ ist. Und was am Ende des Tages natürlich auch zählt. Aber jetzt hast du gerade gesagt, naja, du brauchst einen langen Atem. Diese Transformation ist jetzt auch nichts, was in einem Wirtschaftsjahr abgeschlossen ist. Das heißt, du musst ja deutlich über das Wirtschaftsjahr hinausdenken und Transformationen anstoßen, die vielleicht erst in 3 oder 5 Jahren wirksam ist. Also, und da eben mal ganz konkret, wie gibst denn du diese Transformationsziele vor? Wie verfolgst du die nach? Denn die werden nach 12 Monaten häufig noch gar nicht messbar sein. Wie unterscheidet sich das zu klassischen Umsatzzielen, die ein Händler beispielsweise erfüllen muss? Also wie gestaltest du als Führungskraft aktiv Transformationen?
Also diese Art von Ziele kommen ganz klar vom Konzern. Also das ist die Konzernspitze. Die Konzernspitze sieht Bereiche, die Geld abwerfen und andere, die noch nicht Geld abwerfen. Es ist klar, dass die Geldbringer, die noch nicht was abwerfen, nähern müssen, um wachsen zu können, nicht? Die Frage ist dann halt, wann ist der Return of Investment da? Und schaffen wir das bis dorthin, diese Durststrecke, dass wir den einen quasi versorgen? Aber hier sind das ja ganz große Ziele. Da geht es ja um was ganz anderes. Es geht über die Dividende hinaus, die man vielleicht ausschüttet, weil man ein Aktienunternehmen ist. Oder die Verkaufszahlen, Marktanteile, die man haben muss, nicht in dem jeweiligen Markt in puncto Fahrzeuge. Da geht es um was anderes. Da geht es wirklich um Produktionssicherheit, nicht? Also da geht es um, habe ich genug Energie, um zu produzieren? Und da geht es eigentlich um Sicherstellung der eigenen Kraft, ja, weil Energie ist ja Kraft und Ressourcen sind Kraft. Und die Ziele setzt nicht ich, das setzt die Konzernspitze. Ne? Das ist ganz klar. Wir sind hier in Österreich eine Vertriebsorganisation seit 1947. Unsere Aufgabe ist es, Fahrzeuge und Ersatzteile auf Provisionsbasis an unsere Händler zu verkaufen. Die Produktionen finden woanders statt. Ja? Also diese Art von Zielen, die wir jetzt gerade besprochen haben in puncto Ressourcensicherheit und Energie, die sind in Frankreich, in Rumänien, in Spanien, in der Türkei, je nachdem, wo wir unsere Werke haben und Produktionsstätten.
Finde ich jetzt im Übrigen, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, extrem spannend. Ich habe das jetzt mal für mich so übersetzt, dass Transformation, also genauso wie Führung, eben auch kein Selbstzweck ist. Sondern, du hast gesagt, das sichert beispielsweise eure Energieversorgung. Also und häufig wird ja Transformation, grüne Transformation, wird auch ganz gerne mal in die ideologische Ecke gedrängt. Jetzt habe ich dich aber so verstanden, das ist gar kein Selbstzweck, sondern da dient es einfach darum, ein Ökosystem zu schaffen, was es euch in Zukunft erlaubt, überhaupt in die Lage versetzt, Autos zu bauen. Genau. Und das ist ja massiv betriebswirtschaftlich gedacht.
Genau. Das heißt, du bist eigentlich wie eine, du hast wieder dieses Oikos im Fokus. Ich habe mein Haus und das muss ich versorgen, nicht? Je unabhängiger du dich machst, umso besser ist es. Also in der Autobranche unabhängig ist schwer, aber Aber wir brauchen eine Versorgungssicherheit aus Europa heraus. Teile, die in Europa entstehen, aus Ressourcen, die in Europa verfügbar sind. Alles, was halt aus den anderen Teilen der Erde kommen, wird schwierig. Das sehen wir jetzt mit der jetzigen Situation, in der wir gerade sind. Dann sind gewisse Kanäle geschlossen und gewisse Waren können nicht transportiert werden. Also das ist dann schwierig.
Ich glaube, das ist auch die sehr große Herausforderung, die Nachhaltigkeitsziele mit wirtschaftlichen Zielen zu verknüpfen. Und sehr viele Unternehmen scheitern ja dran, du hast das genannt, diese Ziele ideologisch zu sehen, aber dann funktioniert es langfristig nicht, weil wir müssen natürlich als Unternehmen auch langfristig monetär erfolgreich sein. Und ich glaube ganz klar, dass es den Weg gibt, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, diesen ESG-Gedanken in Summe auch wirtschaftlich zu betreiben. Aber das ist, ja, ist eine andere oder ist eine sehr spannende Diskussion. Patricia, was mich jetzt interessieren würde, und hole jetzt ganz ein bisschen aus, ich bin ja sowohl in größeren Konzernen, also ich war bei der Magnasteier, ich war bei AVL, als auch sehr viel in Startups und Scale-Ups unterwegs gewesen. Und da ist ja der Unterschied, wie man so ein Unternehmen führt und leitet, massiv. Und ich war als Co-Founder von kleinen Firmen, die sehr agil waren, dann zum Teil recht frustriert in größeren Unternehmen, aber habe einfach lernen müssen, das ist so der große Dampfer und der braucht einfach Zeit, bis er auch eine neue Richtung einschlägt. Jetzt bist du in einem unglaublich großen Konzern, du hast gesagt, unglaublich viele Nationalitäten. Und diese Transformation zu E-Mobilität, die Kreislaufwirtschaft, das ist ja in Summe auch eine sehr, sehr emotional geführte Diskussion in der Gesellschaft und auch bei den Unternehmen, bei den OEMs selbst. Also die Diskussion vom Verbrenner hin zum Elektrofahrzeug, das hat ja für manche Ingenieure auch große persönliche Schmerzen verursacht. Und ich habe natürlich gelernt, das ist auch klar, die Ziele kommen von der Konzernspitze, die Strategie, die Vision, die wird entsprechend top-down vorgelebt, muss aber mitgetragen werden vom Team und von den Führungskräften. Welche Rolle kommt da eurem Leadership-Team zu und wie coacht ihr die Führungskräfte, das auch in Summe alles mitzutragen?
Es gibt die internationalen Strategien und die müssen dann auf die jeweiligen Länder angepasst werden. Also ich würde mal sagen, die Hauptaufgabe ist, dieser Brückenbauer zu sein. Zum einen, dass es nicht immer unbedingt so sein muss, wie es die Mutter meint, um den Markt besser bedienen zu können. Und auf der anderen Seite kann man manchmal den Markt auch nicht so bedienen, weil man auch erst der Mutter recht machen muss. Nicht? Das ist, man ist in diesem Spannungsfeld und als Pontifex, Brückenbauer heißt Pontifex, ist die größte Aufgabe, diese Spannung zu halten und die beste Übersetzung zu schaffen. Und der Kunde ist das Wichtigste. Und wie wir wissen, ist ein spanischer Kunde nicht ein österreichischer Kunde. Und der Markt auch, nicht? Jetzt im Energiemarkt ist das ja alles anders. Also das ist dann auch noch sehr spannend. Und also für mich, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, nicht? Und da muss halt die Mutter dann auch ein bisschen dazulernen und das kann sie auch sehr gut. Sie versteht, okay, die Länder wissen schon, was sie tun, aber es gibt dann halt dann die ganz wichtigen, wo man sich dann austauscht und dann sagt, ja, hör zu, so, ich würde es gern so haben, aber nein, der Markt braucht das so. Ne? Also das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe. Und wir sind in einem internationalen Konzern, das heißt, das Arbeiten miteinander braucht sehr viel Fingerspitzengefühl, sehr viel Bauchhirn und nicht nur jetzt sagen wir das klassische Zahlen, Fakten, Daten, sondern auch dieses Bauchhirn, weil hier, das ist so spannend, einfach weil so viele Nationalitäten miteinander arbeiten dürfen, ja, und da liegt auch das Potenzial drinnen in der Führung, ne? Aber auch die Hürde.
Beschreib mal kurz das Potenzial. Wo siehst du das besonders? Das würde mich jetzt interessieren.
Also ich arbeite seit 25 Jahren hier. Ich verstehe 6 Sprachen. Und es ist halt spannend zu sehen, wie verschiedene Nationalitäten an Problemlösungsprozesse herangehen. Und jetzt gibt es eine gewisse Nationalität, hat die Tendenz, ein Problem so zu lösen und eine andere löst sie so. Und das sind dann, es kann zu einem ich sage jetzt nicht Konflikt, aber es kann zu einer Reibung kommen, einfach weil das sich anpirschen an die Problemlösung einfach von der Natur aus eine andere ist. Ne? Aber wenn man das versteht und das einmal lernt auszuklammern, kann man da echt ein cooles Miteinander schaffen und sagen, okay, hey, du, das ist deine Natur und da bist du gut und in der Nationalität ist das gut. Ne? Und es war so spannend, ich war einmal in einem Werk von uns und dann sah ich, okay, da gibt es so einen Bereich und der ist so, da sind so Linien am Boden und da habe ich gefragt, was sind diese Linien? Und und das ist der Bereich, das haben wir dann aus unserem Konzernpartner Nissan gelernt, wo man dann in den Bereich eintreten kann und wie in einem Dojo einfach den Prozess nochmal nachübt. Ja, und da war wirklich die Einführung einer gewissen Kultur in der Produktion aus dem japanischen Bereich, wurde umgesetzt. Ja. Das war total spannend, zu sehen, dass es möglich ist, ja, diese Verschmelzung. Und was auch lustig ist, gewisse Nationalitäten reden nicht laut. Die reden einfach nicht laut, die haben eine ganz andere Stimmlage. Und andere ist ganz normal, die reden laut und dann glauben aber die, die nicht so laut leben, dass die schon schreien. Mhm. Und da können dann schon einfach von vornherein ganz viele Missverständnisse entstehen. Ja? Also da ist wirklich manchmal das Kommunizieren und das Kommunizieren ganz wichtig. Sonst kann man nicht, cool. dann vergisst man das, worum es geht, weil dann ist man schnell im Persönlichen, vielleicht im sich angegriffen fühlt oder und das bringt ja nichts für die Führung. Ne? Also das sind also so Beobachtungen. Ich finde es extrem
cool, diese kulturellen Unterschiede, die eine Herausforderung sind, auch als eine sehr große Chance zu sehen, weil es einfach unterschiedliche Lösungsstrategien gibt, finde ich fantastisch. Und habe ich natürlich selbst sehr oft miterlebt, allein wie unterschiedlich jetzt in Deutschland versus in Österreich oder speziell in Italien Probleme angegangen werden und Lösungen gefunden werden. Wenn man das dann natürlich noch global sich anschaut, ist schon sehr, sehr interessant.
Und das fasziniert mich. Und da gibt es die Paganinis, die sind wurlat, die denkst du dir, oh mein Gott, aber dann kommt eine Lösung raus. Und dann gibt es die komplett strukturierten und dann denkst du, irgendwie Sicherheit und alles strukturiert, aber dann ist dann doch nicht die Lösung drinnen wie bei den Paganinis. Ja? Und die Kombination, die Paganinis mit der Ordnung, das ist richtig ein Cocktail, der wirklich was bringen kann. Ja? Das ist super total spannend, das zu beobachten.
Ja, ich war letzte Woche auf einer Konferenz in Bregenz, wo ich auch so ein bisschen darüber gesprochen habe, wie unsere einzelnen Standorte miteinander interagieren. Und mittlerweile sind die alle so groß, sind die groß genug, also kein Vergleich zu Renault, aber sie sind groß genug, dass sie autark nicht nur handeln, sondern auch eigene Strategien entwickeln. Und das ist genauso, wie du beschrieben hast. Also die Koreaner lösen Themen in der Produktion ganz anders, als wir das in Österreich angehen würden und die Amerikaner nochmal. Und ich bin enorm begeistert jedes Mal, wenn ich sehe, mit welchen Ideen unsere ausländischen Kollegen kommen, weil das eben nicht einfach nur andere Technologien sind, sondern ganz andere Wege, die zu dieser Lösung gefunden haben. Und dann ist es halt wirklich stark, denn die Werkzeugmaschine in den USA funktioniert letztendlich genauso wie in Korea oder in Österreich. Aber der Lösungsweg war eben ein komplett anderer und häufig welche, die wir gar nicht denken. Das ist echt spannend.
Ja, und es geht auch noch, und es gibt auch noch diese Durchhaltekraft, die hat gewisse Nationalitäten, die haben eine andere Energie, um durchzuhalten. Und die einen knicken vielleicht ein bisschen vor Einkommen, aber dann wieder zurück. Die anderen halten das lange, lange durch. Vielleicht machen sogar eine schlaflose Nacht. Das ist so spannend, die Kraft von den unterschiedlichen Bereichen, wie sie zur Verfügung steht. Ja? Das ist Das ist großartig. Und der Spaß, weil Arbeit muss ja auch Spaß machen. Wir gehen da jeden Tag hin. Fast jeden Tag, ne? Samstag, Sonntag nicht. Aber wir sind die meiste Zeit unseres Lebens in der Arbeit. Also es muss Spaß machen. Ja? Es muss ja eine Freude da sein, am Ende ein Ergebnis zu haben. Und das zu erleben, auch wer hat Spaß an was, das ist auch spannend. Ja? Ist es, weil ich den perfekt durchstrukturierten Prozess habe, oder ist es, weil ich die beste Lösung für die Ansprache eines Kunden habe, was auch immer. Ja? Aber das fasziniert mich, zu sehen, wo die Freude liegt in der Lösung. Ja? Das ist spannend.
Das ist total klasse. Wir hatten vor ein paar Wochen den Jan Marek bei uns, Geschäftsführer der AVL in Deutschland, der da eben auch einen ganz starken Fokus drauf gelegt hat, wenn wir rauskriegen, woran jeder Einzelne Freude hat und das möglichst gut mit den Aufgaben verknüpfen, die bei uns zu tun sind, dann erzielen wir eigentlich den größten Nutzen fürs Unternehmen. Und Peter und ich sind auch große Verfechter zu sagen, naja, wenn ich keine Freude habe an dem, was ich tue, dann wird das Ergebnis vermutlich auch nicht besonders gut sein. Und das heißt nicht, dass mir jede einzelne Aufgabe Spaß machen muss, aber in Summe muss mich das schon erfüllen, was ich tue.
Ich finde es ja total cool, jetzt zu hören oder zu lernen. Auf der einen Seite, wenn es in einem Team unterschiedliche Charaktere gibt, ist es ja für die Teamdynamik, dafür eine Lösung für ein Problem zu finden, unglaublich wichtig. Aber du erklärst es ja im Wesentlichen jetzt auf globaler Ebene zu sagen, es gibt einfach unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Da sind die Strukturierten, da sind die Kreativen. Und wenn es dann jetzt als Konzern gelingt, all diese Stärken irgendwo miteinander zu verbinden, eben das Kreative mit dem Strukturierten, dann wird man unschlagbar und ist super cool, eine riesengroße Herausforderung, aber schon sehr, sehr, sehr cool, ja.
Und das ist so spannend bei Renault, weil als Frau, es ist schon also ein Unterschied bei gewissen Fahrzeugteilen, wenn du als Frau im Einsatz bist, ne, oder als Mann. Das ist extrem interessant, auch die Sicht der Frau immer einzubinden beim Auto. Ja, also zu glauben, dass nur Männer Autos kaufen, das war einmal.
Die Kaufentscheidung wird ja von Frauen getroffen. Das genau. Wer hat das letztens gesagt, Thorsten? Nee, bei uns im Podcast war das die Marie. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist ja tatsächlich, glaube ich, so. Sehr oft.
Ja. Genau. Und welche
hat sogar eine Studie zitiert. Ja. Genau.
Und ich hatte mal so eine Schnapsidee. Ich habe mal laut gesagt, boah, das wäre cool, wenn wir mal im Handschuhfach ein gekühltes Handschuhfach hätten für unsere Schminke, weil ich schmink mich an der roten Ampel. Wenn ich warte, weil ich einfach meistens keine Zeit habe. Einen Lidstrich kann ich an der Ampel auch machen. Und dann später hatte ich das. Es gab ein gekühltes Handschuhfach, wo ich eben den Kajalstift reinlegen kann. Und das war super. Und das
ist mir Auto immer verkauft worden als das Fach fürs Getränk, nicht für den Kajal. Aber jetzt habe ich wieder ein neues Use-Case kennengelernt.
Ja, genau. Also Auto ist der für mich einer der kleinsten Lebensräume Mensch, ne? Und ja. da gibt es ganz ist unterschiedliche so. Nutzungsbedingungen.
Ja. Patricia, ich würde ganz gerne auf ein Thema kommen. Du hast jetzt mehrfach schon mal das Thema Kommunikation angesprochen. Du hast ganz zu Anfang gesagt, das ist enorm wichtig. Vorhin fiel das auch nochmal. Und ich habe dich ja auch kommunizierend kennengelernt, also in einer deiner Rollen als Kommunikator nach außen. Und ich habe dir das damals gesagt, ich hing quasi an deinen Lippen, ich habe deiner Vision gefolgt und du hast die mit Herzblut da wirklich verteidigt, also nicht nur vorgetragen, sondern verteidigt. Und das war eine sehr starke Einheit, die du da auf der Bühne abgegeben hast zwischen dem, was du gesagt hast und was man spüren konnte in der Art, wie du diese Vision eurer Kreislaufwirtschaft dort vorgestellt hast. Und ich habe verstanden, deine Rolle ist es, nach außen natürlich zu kommunizieren, offensichtlich auf solchen Veranstaltungen, aber vermutlich natürlich auch nach innen. Und da mal ganz konkret meine Frage, kommunizierst du nach innen genauso leidenschaftlich? Gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, wo sind denn die Unterschiede? Dass Kommunikation dir wichtig ist, habe ich schon verstanden. Und wie ist denn da Patricia als Kommunikationsperson?
Die Sache wird gleich mit derselben Leidenschaft geteilt, egal ob es ein Händler ist oder ein Mitarbeiter oder ein Zuhörer bei einem Event. Ich schule seit vielen Jahren unsere Händler. Wir haben ja natürlich Trainings, regelmäßig zu jedem Fahrzeug gibt es unsere Trainings, aber nicht nur zu den Fahrzeugen selbst, zu verschiedensten Themen. Und da decke ich das Thema Kreislaufwirtschaft und das Umweltengagement der Gruppe Renault auch immer ab. Und ich glaube, dass alles, ich meine, das ist halt wirklich mein Herzensthema. Ja? Also Kreislaufwirtschaft, ich liebe dieses Thema. Und wenn man das so drinnen in sich drinnen hat, kann man das anders halt transportieren. Weil da docke ich an meine Zeit als Ökotouristin, weil ich ja auch von daher komme und weil ich wirklich daran glaube, dass wir anders wirtschaften können. Und interne, es fängt alles von innen nach außen an. Ja, der Frieden fängt auch bei sich selbst an. Ja, wenn wir im Frieden sind, können wir im Außen auch einen Frieden einrichten. Und die interne Kommunikation ist der Startpunkt für alles. Und natürlich informieren wir jeden, der unmittelbar mit uns zu tun hat, von Anbeginn. Natürlich. Ja, also das ist ganz wichtig. Ganz wichtig.
Ich gehe am Montag mal zum Renault-Händler und schaue mal, wie viel angekommen ist. Aber ich bin mir sicher, es ist sehr viel angekommen.
Ja, okay. Ja, ich habe ja dann demnächst jetzt wieder eine Schulung. Weil wir haben ja natürlich laufend neue Verkäufer, die müssen wir immer wieder abholen. Ja, das Thema ist sehr komplex. Man kann es nicht in 5 Minuten abhandeln. Das dauert stundenlang. Und heute ist der Fahrzeugverkauf ein komplizierter und komplexer Akt, der sich nicht mehr auf ein paar Minuten reduziert wie vor ein paar Jahren. Das geht über Stunden und es ist klar, dass man wünschen würde, dass man das schneller machen könnte, aber heutzutage ist so viel Infotainment an Bord, dass man so viel erklären muss einem Endkunden, nicht? Und interessanterweise sehen wir aber, dass wir sehr viele informierte Kunden haben, die das schon wissen, ja, und die auch gerade deswegen ihre Wahl getroffen haben für die Marke, weil sie das Wissen haben, ja. Aber es ist klar, hier können wir sicher noch einen Zahn zulegen, auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, wie kann man dieses Thema, das so komplex ist, to put it in a nutshell, ja, also auf Englisch, also das ist so schön, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen und in einer Sekunde verständlich darbringen. Das ist richtig tricky.
Aber da hilft die von dir beschriebene Kommunikation mit Leidenschaft nach außen und nach innen definitiv, da bin ich mir ganz sicher.
Sicher.
Patricia, jetzt würde mich noch ein bisschen interessieren, Patricia als Führungskraft, dein Leadership-Stil, aber jetzt würde ich die Frage gern andersrum stellen. Würde ich mit einer deiner Mitarbeiterinnen sprechen und sie fragen, was sind denn die Stärken der Patricia als Führungskraft? Welche Antwort würde ich glaubst kriegen?
Das positive Denken und die treibende Kraft. Ich bin sicher diejenige, die zuletzt von einer schwierigen Situation aussteigt. Und also Führung für mich bedeutet Präsenz. Und Präsenz bedeutet Ein- und Ausatmen. Das Ein- und Ausatmen kann ich ganz bewusst machen oder ich schaue nicht wirklich hin, was bedeutet das Ein- und das Ausatmen. Und das Ein- und Ausatmen muss in diesem Gleichgewicht sein. Und ganz schwierig, weil man ganz viele Situationen haben kann in der Arbeit, die haarig werden können. Und dort ein Gleichgewicht zu schaffen, ist natürlich nicht einfach. Ne? Und da muss man dann durchhalten, dass man dann doch immer wieder auch ein Gleichgewicht schafft. Dass man dann auch sagt, hey, du darfst doch wieder ausatmen. Einatmen ist gut, raus auch mit der Luft. Und Luft anhalten ist auch nicht gut. Das geht für eine Zeit, aber dann kippst du um. Nicht? Also das würde ich jetzt als Nabelschau betrachten. Das braucht ein Unternehmen auch immer wieder, das selbstkritische sich betrachten, Aber wenn man zu Salzsäure erstarrt und nicht in die Bewegung geht und nicht in Bewegung bleibt, dann wird es gefährlich. Also ich habe ja auch eine systemische Ausbildung. Ich komme aus der systemischen Aufstellungsarbeit, und dieses systemische kollektive Arbeiten ist mir sehr vertraut, und da habe ich echt einen Sensor eingebaut, wie eben das große Ganze interagiert, weil jeder einzelne Teil ist mehr als die Summe. Aber wenn das schwächste Glied nicht funktioniert, dann wird die Kette nicht stark. Ja. Und das ist so wirklich, da schaue ich hin. Ja. Das ist für mich wichtig. Das ist wichtig, ja.
Ja, ich glaube, immer eine ganz wichtige Kenntnis ist mir vor ein paar Wochen auch nochmal auf sehr präsent geworden, als wir hier einen Workshop hatten, auch, und die machen wir immer mit Coaches, weil die uns eben immer noch guten Input von außen liefern können. Und da war auch wieder das Thema, naja, das Unternehmen so als soziales Gefüge und systemische Arbeit ist eben unglaublich wichtig, weil ob wir wollen oder nicht, wir eben alle Teil eines sozialen Gefüges sind, und in der einen oder anderen Stellung zu meinen Kolleginnen und Kollegen fühle ich mich halt wohler als in der anderen. Und das gilt halt auf so vielen Ebenen. Und das ein bisschen besser zu verstehen, ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell auch für Team-Performance. Ja, letztendlich auch für das Wohlbefinden.
Wir sind keine Roboter. Wir streifen nicht.
Genau.
Wir streifen unser Leben nicht ab, wenn wir die Türe des Unternehmens betreten. Das nehmen wir mit. Und wie oft passiert es, dass vielleicht ein Vorgesetzter dir deinen Vater oder deine Mutter spiegelt, ne? Und du dann aber einen Konflikt auslebst, der eigentlich der Vorgesetzte gar nicht gehört, sondern in Wahrheit woanders verlagert ist. Ja? Mhm. Und wenn man da ein bisschen eine Sensibilität entwickelt, ist das sehr spannend.
Da spricht jetzt ja neben dem, was du in deiner Ausbildung gelernt hast, aber sicherlich auch sehr, sehr viel Erfahrung mit. Und das reklamiere ich ja mit zunehmendem Alter immer für mich. Mir fehlt vielleicht das eine oder andere Mal die Dynamik eines Mitte-20-Jährigen, aber mir hilft meine Erfahrung hoffentlich ganz viel. Und als Führungskräfte sind wir eben auch ganz stark geprägt durch das, was wir so erlebt haben, Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Weges gemacht haben. Und es gibt ganz häufig in Karrieren so ein, zwei Momente, die was mit einem gemacht haben. Also so besondere Erfahrungen, die einen in eine besondere Richtung geleitet haben. Gab es das in deiner Karriere? Kannst du ein oder zwei Momente benennen, wo du sagst, na, da habe ich so viel gelernt, ab da war mein Leben als Teil dieses sozialen Gefüges, als Führungskraft anders?
Ja, die negative Erfahrung, wonach du dann nachher fragen würdest wollen. Da war ich Aerobic-Trainer. Und als Aerobic-Trainer bist du in einer führenden Position, weil du musst diese Stunde zu Ende bringen, also gestalten. Und da habe ich einen Fehler gemacht an dem Tag, weil ich habe gefragt, ich hatte ja dann schon meine Fan-Gemeinde, die sehr gerne in meine Stunde kam. Und ich habe dann gefragt, welche Choreografie sie denn gerne hätten. Und dann ist eine Diskussion entbrannt. Und das hat geendet, dass alle unglücklich waren. Und weil egal, welche Choreografie ich gemacht habe, habe ich gewusst, ich werde nur einen kleinen Teil befriedigen. Puh, das war für mich richtig heftig. Das war richtig heftig, weil zu sehen, wie Leute zum Streiten beginnen und du dann am Ende dann halt eine Entscheidung treffen musst und du weißt, dass du da hier keinen Konsens hast. Das war schwierig für mich an dem Tag. Also das war sehr lehrreich für mich. Das war, wie führt man ein Team, wenn man vielleicht ein Ziel vor Augen hat? Wie bindet man das Team ein, wo vielleicht verschiedene Meinungen sind, aber dass das dann nicht zu einer Katastrophe führt im Hintergrund, nicht? Also verschiedene Meinungen, ja, weil man dann das Feld von verschiedenen Richtungen betrachten muss, aber lasst uns das Ziel schaffen, gemeinsam.
Ja, man muss auch sehr vorsichtig sein, welche Fragen man stellt. Also man muss schon in der Lage sein, dann mit den Antworten umgehen zu können. Mhm. Und wenn ich von vornherein weiß, die führen mich ins Nowhere, dann sollte ich sie besser nicht stellen.
Und was für mich, was super gut war, war, ich habe, das ist Kairos, das ist dieser, Kairos ist diese Zeit mit dem Schopf. Und wenn die Zeit vorbei rennt mit dem Schopf, dann packt man sie beim Schopf. Und das passiert halt nur ganz selten. Und entweder du erkennst Kairos und packst den Schopf. Und ich habe halt immer wieder den Schopf gepackt. Und den Schopf packen heißt aber jedes Mal aus der Komfortzone rausgehen. Bereit sein, alles umzustellen, neu zu lernen, sich in Frage stellen, mit neuen Teams arbeiten. Das ist ein kontinuierliches Wachsen, Werden, Wachsen, Werden, Entpuppen und Entpuppen. Und das ist ganz wichtig gewesen und nach wie vor. Also das würde ich für mich als das Wichtigste, den Success, das muss man sich trauen. Ja, sich ständig in ein Puppenstadium zu begeben und nicht zu wissen, was kommt aus dieser Puppe raus. Bin ich ein Marienkäfer oder ein Schmetterling danach? Keine Ahnung. Ja. Also ein Sprung mit freiem Fall. Super cool. Das mögen aber nicht alle. Ja.
Ist so ein wiederkehrendes Muster, Peter. Ne?
Ja.
Also du hast es jetzt zwar anders genannt, aber wir kommen eigentlich fast jedes Mal darauf, dass die Leute, die erfolgreich sind, die auch vielleicht spannende Karrieren hinter sich haben, dass die Gelegenheiten wahrgenommen haben, allen Unsicherheiten zu Trotz.
Ja, Gelegenheiten wahrgenommen und auch in unterschiedlichsten Situationen im Leben was dazugelernt. Darum finde ich die Story jetzt Richtung Aerobic-Lehrerin, Trainerin ganz, ganz wichtig. Weil man kann aus dem Sport, man kann auch aus solchen Jobs sehr viel mitnehmen. Ich habe in meiner Jugend oder ich habe mein Studium als Tennislehrer und als Snowboardlehrer finanziert. Ich habe aber dabei auch gelernt, mit Menschen umzugehen aus unterschiedlichsten Nationalitäten, gerade als Snowboardlehrer und auch in unterschiedlichem Alter mit kleinen Kindern, mit Erwachsenen. Und man lernt da wirklich so viel dazu, was man dann später vielleicht als Führungskraft auch verwenden kann. Schon sehr spannend. Jetzt kommen wir ja zu unseren berühmt-berüchtigten zwei letzten Fragen. Und jetzt war deine Story ja hinsichtlich dem Aerobic-Thema schon ein kleiner Fail, so hätte ich es jetzt genannt, aus dem du dann auch einiges gelernt hast. Gibt es on top dazu noch eine Story von dir, Patricia, wo du sagst, das war ein richtig großer Fail, den würde ich gern teilen, weil man daraus was lernen kann?
Also das mit der Aerobic war wirklich für mich eine große Geschichte. Da habe ich nämlich echt lang gekniefelt danach. Ja, da habe ich mir so viele Fragen gestellt. Das hat lange angehalten. Ich muss jetzt richtig nachdenken, was gäbe es noch? Naja, ein Fail, das ist für mich, das liegt mir auch noch am Herzen. Als Frau muss man Bühnen anders bespielen als Männer. Und man muss lernen, wie man als Frau eine Bühne betritt. Weil oft stehen Männer auf den Bühnen, oft stehen Männer sind Männer in Podiumsdiskussionen. Und da handelt man sich dann schon auch als Frau hin, nicht? Das ist nicht so einfach für uns Frauen, ja. Und wir Frauen, wir reden auch oft darüber, wie können wir das schaffen, nicht? Und da sind immer wieder so kleine Try and Errors drinnen, immer wieder ein Adjustieren. Also ich könnte jetzt nicht spezifisch einen Moment ausmachen, aber das sind halt viele kleine Episoden, die dann dazu führen, dass du am Ende sicher auf einer Bühne stehst, ja, oder in einer Podiumsdiskussion bist als Frau. Das glaubt man gar nicht, wie viel das thematisiert wird unter Frauen. Ja. Mhm.
Danke, dass du das hier teilst. Also wir sehen ja unsere Welt auch aus der Männerperspektive und einige Blickwinkel bleiben uns halt verschlossen. Und insofern bin ich sehr dankbar, wenn du sagst, das ist einfach nach wie vor ein Thema. Sollten wir drüber reden.
Das ist ein Riesenthema.
Ja. viel wichtigere Frage. Man kann zwar aus den Fails ganz viel lernen, aber gerne erzählen sich und froh sind wir auch über die Dinge, die uns gut gelungen sind. Also die großen Erfolge, der biggest success. Worauf bist du besonders stolz? Was ist dir besonders gut gelungen? Wo glaubst du, da hast du jetzt wirklich einen Unterschied gemacht?
Für mich war der Beginn der Elektromobilität war für mich der Moment, der total spannend war. Also vor 13 Jahren, wie das bei uns begonnen hat. Und da waren halt die, die dran geglaubt haben und die, die halt, halt zugeschaut haben und gesagt, schauen wir mal. Ne? Und ich war Feuer und Flamme, ja, und ich habe halt überall aufgezeigt. Und die Möglichkeit zu bekommen, sich als Expertin hineinarbeiten zu dürfen. Also es hat ja nichts gegeben damals. Es hat ja keine irgendwas gegeben, einen Workshop oder eine Ausbildung, gar nichts. Und zu sagen, ich gehe meine extra Meile, ich sitze am Wochenende zu Hause, ich büffle mich da hinein, ich erkläre mir viele Dinge selber oder ich suche sie mir, Menschen zusammenzufinden, ja, die in dem Bereich gearbeitet haben, ja, das war richtig viel Aufwand, aber so spannend, ja, und das ist aber dann auch dem Unternehmen zugute gekommen, weil wenn man dann ein Wissen hat, kann man dann viele Dinge zusammenführen und in eine andere Richtung führen, ja. Und für mich ist das ein richtiger Erfolg, ja. Und das ist ständig ein Lernen, das hört nicht auf. Das ist wie ein Germteig, das wird immer mehr.
Sehr cool. Super Story. Und im Grunde genommen wären wir damit am Ende. Aber ich habe eine Sache, die ich nicht anders unterbringen konnte, deswegen schiebe ich es jetzt nach. Du hast ein Kinderbuch geschrieben. Erzähl uns zwei Minuten darüber. Kinderbuch. Dann habe ich es falsch verstanden. Dann habe ich dich falsch verstanden. Dann erzähl mir, was du geschrieben hast.
Ein Märchenbuch für Erwachsene.
Ein Märchenbuch für Erwachsene.
Ja, erzähl's mit einem uns trotzdem. Sachbuch. Also das Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist ein Märchenbuch und das zweite ein Sachbuch. Und beide haben ein Ziel, nämlich die Wege zum inneren Frieden. Und mit dem Märchen, wir sind alle groß geworden mit Geschichten und wir haben ständig Geschichten um uns herum, nicht? Filme erzählen uns Geschichten. Und mit dem Märchen es ist schon umgesetzt, wird eine Bildsprache verwendet, die aus den Märchen kommt und soll eben dieses innere Kind ansprechen und aufzeigen, dass es immer möglich ist, in die Vergebung zu gehen und ein Miteinander zu schaffen, dass wir miteinander friedlich leben. Und das Sachbuch zeigt konkret Wege auf, wie das geht. Und da sind ganz viele positive Gedanken drinnen. Und ich habe ein ganzes Kapitel über Bäume, nämlich wie findest du deinen Baumverbündeten, Thorsten? Und was kannst du mit einem Baumverbündeten machen? Und weil ich Bäume über alles liebe und das ganze Buch dreht sich um die Bäume, um den Regenwald. Und das erscheint am 31. März in Österreich und Deutschland. Und das ist mein erstes Werk. Und ich bin sehr glücklich. Der Katmus Verlag ist mein Verlag, der das Buch verlegt. Und da drinnen sind ganz viele Momente, die man nützen kann, um bei dem Ein- und Ausatmen braucht man auch eine Pause. Und Pausen sind wichtig bei uns in der Führung, wo wir uns wieder nähern und stärken können. Ja. Und das ist ein Buch für die Pause, für ein Reset,
super.
für ein inneres Streicheln, um im Außen vielleicht nett zu sein, miteinander.
Ja. Patricia, ja. Wir machen uns einen persönlichen Termin aus und dann hätte ich gern ein handsigniertes Exemplar
davon. Das würde mich freuen. Darf ich noch den Titel sagen vom Buch?
Unbedingt.
Ja. Die Raupe, die den Regenbogen vom Himmel holte. Das ist der Titel des Buches.
Und ein super Abschluss.
Ein super Abschluss und ich freue mich darauf, das zu lesen. Und wenn du sagst, am 31. März wird es publiziert, ich glaube, das wird zeitlich ganz gut mit der Veröffentlichung unseres Podcasts zusammenpassen. Damit können wir da gleich ein bisschen Werbung machen. Liebe Patricia, vielen, vielen Dank für die Einblicke auch in unterschiedliche Lebenswelten. Das war für mich wirklich, wirklich spannend, da in unterschiedliche Bereiche einzutauchen. Cooles Gespräch, hat mich wirklich sehr gefreut.
Danke, Thorsten, danke, Peter, und das Format ist großartig. Dankeschön.
Vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst.
Danke, gerne.